NASA Talk.
Jay, Marco und Gofi erklären die Welt.
Liebe HossarchistInnen, wir begrüßen euch ganz herzlich. Hier sind zwei Verwundete und Kranke und Marco. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns begleiten wollt durch diesen kleinen Ritt. Wir freuen uns schon sehr. Wir sind ganz gespannt. Wir haben uns ein Thema ausgesucht, was uns gestellt worden ist aus der Community. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, ach komm, da reden wir doch einfach mal drüber. Und das machen wir jetzt einfach so. Wir starten heute rein in diesen Talk an dem Tag, nachdem Donald Trump inauguriert wurde in den Vereinigten Staaten. Und wir sind unverdrossen und fröhlich und geht's machen so einfach weiter. Oder? Wie geht's euch so, ihr beiden?
Ach. Ja, ich war die ganze letzte Woche krank und hänge hier noch ein bisschen auf dem Sofa und habe es gestern vermieden, mir irgendwas Trumpistisches anzugucken.
Ja. Trumpistisch. Der Trumpismus. Ja.
Ich weiß auch nicht. Ich muss erstmal wieder auftauchen und dann schauen wir mal weiter.
Ja. Aber dich hat es ein bisschen umgehauen, ne? Du bist nicht hundertprozentig gesund zurzeit, wie wir jetzt miteinander sprechen.
Ja, genau. Also ich kam irgendwie ein bisschen krank quasi aus dem Skiurlaub zurück. Wobei Rückkehr war alles noch gut, aber dann irgendwie zwei Tage später lag ich dann flach und die ganze Family liegt flach. Julia hat es noch heftiger erwischt, richtig mit fettem Fieber, und jetzt hat es den Jonah erwischt. Also wir sind irgendwie hier alle ein bisschen invalidig, aber ich bin eigentlich schon wieder ganz gut drauf. Also ich gehe auch morgen dann zur Arbeit. Ich war am Freitag schon mal bei der Arbeit gewesen und habe dann dabei gemerkt, nee, das war noch nichts. Hab dann abgebrochen.
Habt ihr ein bisschen zu viel Après-Ski in Ischgl gemacht oder was?
Das war auch mein Gedanke gewesen.
Nee, es war nicht Ischgl, und Après-Ski gab es eine Menge, das ist schon richtig. Da war ja auch noch alles gut.
Aber, ja klar, beim Après-Ski ist immer noch alles gut.
Es kommt immer erst danach. Wobei
ich zugeben muss, ich bin kein einziges Mal Ski gefahren. Also.
Darüber habe ich nachgedacht. Das muss ich ganz offen sagen. Als du gesagt hast, wir fahren zum Skifahren, habe ich gedacht, Donnerlütchen, das wusste ich ja gar nicht. Und dann habe ich mir überlegt, ich denke mal, du gehst spazieren.
Genau so war es. Also das letzte Mal, dass ich Ski gefahren bin, ist wirklich, war in der Oberstufe oder so, Abi-Zeit, 88 oder sowas. Und damals hat es mich zweimal so zerlegt, also auch weil ich natürlich einfach nicht fahren kann, dass ich danach gedacht habe, ich mache das nie wieder und habe das jetzt auch, Julia fährt wirklich ziemlich gerne und so. Und dann habe ich dieses Mal jetzt gesagt, ach komm, Alter, jetzt fahr mal wieder mit und dann gucken wir mal, ob du dich traust oder nicht. Sieh an, er hat sich nicht getraut, hatte aber trotzdem eine wundervolle Zeit. Ist dort schön spazieren gegangen, hat auf der Skihütte den ganzen Tag gesessen und sich des Lebens gefreut. Ich hatte eine wirklich tolle Zeit und abends dann mit unseren Freunden schön Wein getrunken. Meine Tochter war auch mit, intensive Gespräche gehabt und so. Also ich bin sehr zufrieden, Skiurlaub gemacht zu haben, ohne Ski zu fahren.
Cool.
Sehr schön.
Das ist sehr schön.
Finde ich gut.
Marco, warum bist du nicht krank?
Weiß ich auch nicht, kommt bestimmt noch. Aber ich bin eigentlich auch selten krank, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist irgendwie so.
Aha. Sorry, ich habe dich eigentlich nur gefragt, damit ich endlich von meiner OP erzählen kann.
Aber das klang auch wirklich übel, muss ich sagen.
Ja ich hatte 5 Nähte im Mund und ich bin noch, also das dauert auch noch. Ich bin noch, habe damit noch ein paar Wochen sozusagen mit dem Heilungsprozess zu tun. Die Fäden sind wieder alle gezogen. Alles ist raus, was raus musste, und wurde reingespritzt, was reingespritzt werden musste, aber der Kieferknochen muss noch heilen und das haut mich ganz schön um, stellenweise. Also ich kann ein bisschen arbeiten und dann bin ich platt und muss mich hinlegen.
Das du machst mir echt Angst, weil ich habe sowas ja im Februar, wartet auf mich eine riesen Zahn-OP.
Echt shit, ja.
Ja.
Einfach ganz entspannt durch die Hose atmen und auf sich zukommen lassen. Es war nicht so schlimm, wie ich erwartet habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Aha. Es war nicht ganz so schlimm. Und außerdem gibt es ja Ibuprofen.
Ja, genau.
Und die
helfen mir auch. War das Weisheitszähne oder was?
Ja, bei mir waren es Weisheitszähne und es gab aber zwei Stellen an meinem Kiefer, die, da hatte sich der Knochen entzündet. Ich will nicht in die Details gehen, ne? Das hilft ja niemandem wirklich, aber genau. Im Moment geht es mir ganz gut. Ich rede ja mit euch.
Aber das Gute ist, Gofi, Marco, du bist sozusagen heute der einzige nicht Angeschlagene. Von daher ist es deine Chance, Hossa Talk zu übernehmen.
Jo, ich habe nur gar nicht so solche Machtambitionen, ehrlich gesagt.
Ja, das ist nicht dein Typ. Aber du könntest uns jetzt hier einfach mal so rauslabern und am Ende sagen,
genau.
Jungs, ich bin jetzt Hossa Talk alleine.
Und ich hier
nur so, na gut, alles klar.
Ich habe übrigens gestern was für unsere Weltherrschaft unternommen, eine Kleinigkeit. Ja ich habe in unserem Shop eingekauft.
Ach, du warst das?
Ja, ich war das.
Weil ich habe eine Benachrichtigung bekommen.
Hast du dich gefreut, ne?
Ja, genau.
Ja, ich habe doch immer gesagt, ich will diese Kochschürze haben, wo drauf steht, ich habe schon Hossa Talk gehört, bevor es cool war. Die habe ich mir gestern bestellt, da freue ich mich schon richtig doll. Ich mache ein Foto und stelle es in die App.
Ach, so geil.
Ja, das mache ich. Ich mache ein Foto und stelle es in die App.
Hörer und Hörerinnen gerade gar nicht sehen, Gofi hat gerade auch nur diese Kochschürze an. Es ist ein befremdlicher Anblick.
Ich habe die gar nicht. Ich habe die noch gar nicht. Außerdem habe ich mir so ein Beanie, so ein Hossa Talk Beanie gekauft. In unserem Shop wird das als Hossa Talk Becher angeboten. Das ist, glaube ich, ein Fehler. Das ist kein Becher, es handelt sich um eine Mütze. Und ich habe sie trotzdem gekauft, obwohl da Becher stand. Und da ist vorne das Hossa Talk Logo drauf. Das finde ich irgendwie cool.
Sehr geil.
Man muss mal ein bisschen mehr was für die Marke unternehmen.
Ja, du hast vollkommen recht. Sehr schön. Meine ganzen Hossa Talk Sachen, die sind alle komplett verwaschen oder verloren. Ich muss auch mal wieder einkaufen. Guter Tipp, Gofi. Sehr guter Tipp.
Ja, dachte ich, muss man einfach mal hier ein bisschen pitchen, liebe Zuhörenden. Ja. Das kann man nämlich tun. Es gibt nämlich wirklich ganz großartige Designs von der Lena. Danke, Lena. Ich bin ja ein sehr großer Lena-Fan, muss ich sagen. Ja. Lena, dass du das mal kurz hörst von mir hier on air. Ja. Ich finde es mega, deine Arbeit. Und ich liebe die ganzen Designs da wirklich sehr.
Ja, und ich muss mir gerade so auf die Zunge beißen, nicht anzufangen zu singen. aber ich tue es. Ich wirklich. Wir wollen Herrn Engler nicht durch Jays Stimme hören. Nein.
Wollen wir nicht. Das wollen wir gar nicht.
Jetzt habe ich einen Ohrwurm, ohne dass du gesungen hast.
Wir haben so ein paar Dinge noch, die wir ansagen wollen. Und ich finde, Marco, du fängst an, weil ich dich dauernd unterbreche. Marco.
Okay, dann darf ich ansagen, dass, wenn ihr diese Folge hört, an dem Freitag vorher unsere neue Poetry Meets Beats EP erschienen ist. Die gerade Linie ist gottlos, Part 1 heißt die. Sind drei neue Stücke drauf, die ich gemeinsam mit dem Manu Steinhoff aufgenommen und produziert habe. Es gab schon eine erste Single daraus und jetzt gibt es das ganze Ding. Und das Part 1, das lässt ja vermuten, dass es möglicherweise auch noch Part 2 oder 3 oder noch mehr geben könnte, das Jahr über. Also freut mich sehr, wenn ihr da mal reinhört und streamt und Feedback gebt. Das wird sehr schön. Da kommt noch einiges. Oh.
Yay! Jawohl!
Vielen Dank.
Das war hart abgebrochen. Ey, du kannst das ausfaden, Jay. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber.
Ich habe keine Ahnung. Ich dachte mir nur, dass es endlich lohnt sich mal, hier so einen blöden
Finde ich cool.
Spielen.
Ich stehe da tierisch drauf. Ja, toll, Marco. Das ist wirklich
geil.
Großartig. Schön, dass es mit Poetry Meets Beats weitergeht.
Das Lustige ist ja, ich habe am Wochenende mit Manu einen Gig gespielt und da haben wir auch festgestellt, wir haben ja 3 Jahre lang quasi in derselben Stadt gewohnt und sogar im selben Coworking Space gesessen. In der Zeit haben wir kein einziges Stück aufgenommen. Und jetzt, wo ich wieder ganz woanders wohne, da fangen wir wieder an. Es ist,
genau.
Es ist
ihr seid so
wie
geil,
es
ey.
Ja. Und ehrlich gesagt, es wundert mich nicht. Ich glaube, das läuft einfach so häufig, ne?
Ja.
Der Prophet,
ja, scheint so.
Wie heißt er mal, aus der eigenen Stadt.
Aber sehr, sehr schön. Ich bin schon sehr gespannt auf die EP, Marco. Und, und ihr, also Teil 2, Teil 3 ist angedacht, aber noch nicht geplant quasi. Also
geplant schon, aber natürlich noch nicht fertig.
Ja. Ach, cool.
Ist wie bei den Serien Staffel-Cliffhangern, wo man gar nicht weiß, ob die nächste Staffel überproduziert wird, sondern das erstmal. genau, ausgetestet werden muss. Wir haben noch was anzusagen, liebe Zuhörenden. Ihr habt es möglicherweise stellenweise schon mitbekommen, weil wir es in der App angesagt haben. Wir planen eine Rudeltalk-Tour. Ihr kennt das möglicherweise, wenn ihr schon mal bei Regio-Treffen von uns gewesen seid. Da gibt es so etwas, das nennen wir Rudeltalk. Und das bedeutet, wir sitzen mit den ganzen Anwesenden zusammen in einer Runde. Wir machen einen Hossa-Talk, aber alle dürfen mitreden. Jeder darf was sagen, jeder darf eine Frage stellen, jeder darf antworten. Und wir Hossas sind meistens die, die am wenigsten reden von allen. Und wir hören dann einfach zu. Und wir haben damit so gute Erfahrungen gemacht, weil wir jedes Mal wieder so auf so unglaublich schlaue Menschen treffen, die so viel Weisheit und Erfahrung mitbringen und so tolle Sachen sagen, dass wir das letzte Mal, als wir in München gewesen sind, zusammenstanden, der Jay und ich, und haben gesagt, weißt du was, das müsste man einfach öfter machen. Man müsste da mal eine ganze Tour draus machen. Man sollte zu Leuten hinfahren und mit denen zusammen Rudeltalken. Einfach nur, um mal was Neues zu hören, um was zu lernen und anderen Leuten zu zeigen, deine Meinung ist wichtig, es ist super, dass es dich gibt und es ist super, dass du so viel weißt. Erzähl uns mal, was du alles weißt. Und das machen wir jetzt als Tour im April, das heißt Rudeltalk-Tour. Und ihr könnt auf unserer Webseite unter den Terminen, da gibt es eine Seite, die bei Termine, da stehen die Tour-Termine schon drauf und ihr könnt da die Details erfahren. Wir sind am 9. April in Augen, das ist ein Ort mit, also der schreibt man wie Augen, nur mit Doppel-G, das ist in der Nähe von Lörrach. Am 10. April sind wir in Konstanz, am 11. April sind wir in Stuttgart und am 12. April sind wir in Karlsruhe. Das heißt, wir gehen erstmal in den Südwesten und wir probieren das einfach mal für euch aus, wie das so ist. Und wenn wir, so wie wir erwarten, die mega großartigsten Erfahrungen machen, dann machen wir das vielleicht auch mal in anderen Regionen Deutschlands. Aber jetzt fangen wir mal im Südwesten an, weil da hat es einfach zum ersten Mal geklappt.
Genau. Und wenn ihr Interesse daran habt, dann müsstet ihr euch mit den Veranstaltern connecten. Aber weil naturgemäß sind bei diesen Veranstaltungen nicht für viele Leute Platz, ne? Weil man das nicht vor 50 Leuten, weil man kann nicht mit 50 Leuten gut Rudeltalken, sondern, keine Ahnung, 20, allerhöchstens 30. Wirklich allerhöchstens. Von daher, wenn euch eine Örtlichkeit interessiert, meldet euch bei dem Veranstalter und guckt, ob ihr da noch dazukommen könnt. Und fertig.
So ist es. Ja. Und falls ihr Interesse habt an einem Rudeltalk bei euch, sei es nun in Sachsen-Anhalt oder in Norddeutschland oder in Süddänemark, dann schreibt uns doch einfach mal und wir können ja mal schauen, ob wir eine weitere Rudeltalk-Tour dann für euch zusammenstellen können.
Ich muss ja, wenn ich das Wort Rudeltalk höre, neuerdings immer an Ted Lasso denken. Da gibt es ja diese Diamond Dogs. Und immer wenn die sich treffen, diese Männertruppe, dann machen alle so irgendwie, wenn ich Rudeltalk höre, sehe ich uns drei dann so Diamond Dogs.
Okay. Ja. Ja, cool. Ich habe noch zwei Dinge, die ich gerne ansagen möchte.
Mach das doch.
Ich möchte euch ganz kurz auf die neueste Folge bei Cobains Erben hinweisen. Da führe ich ein Gespräch auf Englisch mit der Musikerin Heidi Joubert. Und die ist Percussionistin für Markus Müller-Westernhagen und eine fantastische Sängerin und eine großartige Cajonistin, falls es dieses Wort überhaupt gibt. Und ich rede mit ihr und es ist ein ganz, ganz tolles Gespräch. Das lohnt sich sehr. Könnt ihr vielleicht mal vorbeigucken bei Cobains Erben, beim kleinen Bruder von Hossa Talk und so ein bisschen in die Hossa Talk Feuilleton-Abteilung eintauchen und gucken, genau, was wir da so machen. Also das ist wirklich auch ein schönes Gespräch geworden.
Super Gespräch, ja.
Und dann reden wir heute, und das ist jetzt meine Überleitung zum Thema, über ein Thema, was uns in der App, in der Hossa Talk App gestellt worden ist. Nämlich, da gibt es ja die Chatgruppe Chat mit Marco, Jay und Gofi in der Hossa Talk App. Und da sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und die Hanna, die hat ein Thema vorgeschlagen, was dankbar aufgenommen worden ist von anderen Leuten, die in der Gruppe sind. Da wurde schon richtig ein bisschen hin und her diskutiert. Und ich habe das den beiden anderen gezeigt, Marco und Jay, hey, guckt euch das mal an, das ist ein tolles Thema und heute reden wir darüber, über dieses Thema. Und das ist so auch richtig toll. Gehen. Und da wollte ich nur mal sagen, für alle, die jetzt zuhören, die App, Die Hot Hot Dog App ist echt eine tolle Sache. Ihr könnt da mal reinschauen. Ihr findet da ganz großartige Angebote von großartigen Menschen. Und wir können darüber aber auch sehr gerne einfach mal direkt ins Gespräch kommen, wenn ihr das wollt. Das wollte ich nur mal sagen. Ne?
Ja, dann liest doch mal vor, damit wir uns alle darauf einstimmen können und mal gucken, wo uns die Reise hinführt heute.
Ja, also Hanna hat da eine Frage gestellt und das in einer weiteren Nachricht im Chat ein bisschen konkretisiert. Und das, was sie dann schreibt, das möchte ich euch gerne gerade kurz mal vorlesen. Also Hanna kommt aus Magdeburg, das nur als Erklärung. Und wir wissen ja, Magdeburg war der Ort dieses schrecklichen Anschlags, kurz vor Weihnachten. Und da schreibt Hanna jetzt Folgendes. Am Montag nach dem Anschlag war eine große Menschenkette am Alten Markt, das ist der Anschlagsort, und ein paar hundert Meter weiter vor dem Dom war eine AfD-Demo mit Alice Weidel. Beide Veranstaltungen hatten knapp 4000 Besucher. Bestimmt waren bei beiden Treffen Christen dabei und haben auch gebetet. Diese Woche, das schreibt Hanna am 14.01., also vor einigen Tagen, diese Woche ist der Jahrestag der Zerstörung Magdeburgs im Zweiten Weltkrieg. Traditionell ist am Samstag danach eine Demokratieveranstaltung und an einer anderen Ecke in der Stadt eine Nazi-Demo. Angesichts dieser Spannung frage ich mich, was beten? Darüber haben wir uns nämlich unterhalten, über Gebet in dieser Chatgruppe. Ich kenne leider Christen, die klar mit der AfD sympathisieren. Meist sehr fromme und traditionelle Menschen, die bestimmt mehr beten als wir alle Liberalglaubenden. Was, wie und wozu bei all dem Chaos beten? Oder ist das sowieso nur für die eigene Seele, um damit klarzukommen? Danke fürs Durchlesen und ich freue mich auf den Talk, schreibt Hanna. Vielen Dank, Hanna. Super Vorlage.
Jo.
Ja. Was ist eigentlich los, wenn Gegner für ihre jeweiligen Anliegen zum vermeintlich selben Gott beten, ne? Ist ja im Prinzip die Frage, oder? Also.
Ich stelle mir gerade so vor, wie der liebe Gott dann da oben auf seinem Thron sitzt und dann hört er so in die linke Ecke und nickt so. Ja. Und dann kommt was aus der rechten Ecke und ich meine das jetzt nicht politisch, sondern einfach andere Seite. Ja. Hört er da und dahin und versteht das ja auch wahrscheinlich irgendwie und nickt dann auch so und dann, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann kommt noch irgendwas von vorne und der liebe Gott irgendwie so, weißt du, wie im Comic irgendwie so, 5 Fragezeichen über dem Kopf und die Krone wackelt so und der Schweiß kommt auf der Stirn und der liebe Gott sagt, fuck, macht euren Scheiß doch alleine.
Das denkt der Jay, wenn er sowas hört.
Nein, ja. das ist nur so eine Assoziation, weißt du? Weil ich irgendwie, also ich meine, natürlich stellt man sich Gott irgendwie anders vor. Aber ja. Ist ja auch ein bisschen, wenn ihr euch an Bruce Almighty erinnert, ja. Das ist ja im Grunde zumindest eine filmische Umsetzung dieser Frage, wie kommt der liebe Gott eigentlich mit all den verschiedenen Anliegen klar, die er irgendwie...
Diese Szene hat Martin dann übrigens auch gleich in die Chatgruppe gestellt. Ja. Hallo Martin, liebe Grüße. Genau das da so. Oh, da fällt mir eine Filmszene ein. Dann kam Bruce Almighty. Ja.
Genau. Ja. Ja, es ist natürlich eine sehr menschliche Vorstellung, die ich gerade genannt habe. Und Gott steht ja über allem und bla bla bla. Aber ich finde die menschliche Vorstellung, auch wenn die natürlich einem göttlichen Wesen nicht gerecht wird, macht die zumindest erstmal klar, wie schwierig das ist. Hm. Also, ne, das ist ja, jeder glaubt, dass Gott auf seiner Seite steht oder vielleicht besser ausgedrückt, dass er hoffentlich oder sie hoffentlich auf Gottes Seite steht. So. Aber dass Menschen für sehr, sehr unterschiedliche Anliegen beten und zwar durch die Kirchengeschichte hindurch und Dinge für wichtig gesehen haben, keine Ahnung. Die einen waren für die Kreuzzüge, die anderen dagegen und so weiter. Also das ist, ich finde, und im kleinen, privaten Keine Ahnung, der Siebenjährige will an seinem Geburtstag Bombenwetter haben und der Bauer möchte, dass es endlich wieder regnet. So, ne? Also es ist nicht übereinzukriegen, quasi, wenn man alle nebeneinander stellt und sich vorstellt, der liebe Gott, was macht der nun? Also hat Gebet denn überhaupt eine Bewandtnis im Sinne von, dass Gott eben da sitzt und sagt, ach ja, alles klar, danke für den Hinweis, ja, mach ich, super. Oder nicht? Das ist...
Das Dilemma kommt ja, also in der Art und Weise, wie die Frage gestellt ist, ja so ein bisschen daher, dass wenn jetzt zwei, also mehr oder weniger gleichzeitig zwei Anliegen da vor Gott hingetragen werden, dass dann die Frage ist, ja, was macht er denn jetzt? Dem liegt ja ein bisschen die Vorstellung erstmal schon zugrunde, dass wenn jetzt kein gegenteiliges Anliegen vorgebracht werden würde von der anderen Seite, dann ist das ja eigentlich eine klare Sache, ne? Und so ist es ja erstmal auch nicht.
Ja.
Also das würde ja so ein bisschen heißen, und so ist es natürlich nicht gemeint, aber nur um das mal durchzuspielen, sonst, wenn ich ein Anliegen habe und kein Gegenargument oder kein Gegengebet kommt, dann winkt Gott das meistens einfach durch und dann passiert das so. Und das würde ich jetzt mal sagen, aus meiner Erfahrung kann ich das so nicht bestätigen.
Nee, oder es gibt haufenweise Gegenargumente, von denen du nichts weißt,
Marco. Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Das ist durchaus möglich, ja.
Ja, also ganz naiv betrachtet, stellt sich dann halt schon die Frage, was bringt das Beten überhaupt? Ne? Also wie funktioniert die Mechanik des Betens? Also wenn man irgendwo sein Gebet reinsteckt, rattert das dann durch irgendwelche Kontrollmechanismen durch oder was, bis es dann irgendwann unten ankommt und der Gott sagt, okay, grüner Knopf
oder Feuer?
Eigentlich ist es doch eine ganz... Eigentlich ist Beten noch eine ganz verrückte Vorstellung an und für sich.
Naja, also was heißt verrückte? Ich glaube, das ist eine der ältesten religiösen Dinge, die Menschen tun, weshalb sie ja an was Höheres glauben, weil sie mit in ihrem Leben vor irgendwelche Probleme treten, keine Ahnung, Dürre, es gibt keine Ernte, oder auch nur ein gebrochenes Bein oder die Kinder sind krank oder Job verloren, wie auch immer. So, ne? Und irgendwann hat man gedacht, es wäre doch schön, wenn es da Instanzen gäbe, die nicht nur Einfluss auf den Bereich haben, auf den wir selber Einfluss haben, und die ich jetzt anrufen kann und, keine Ahnung, von mir aus mit irgendeinem Opfer, mit dem Rauch von irgendeinem brennenden Tier noch so verführen kann, ne, dass die sozusagen sich meiner Idee annehmen und das mal so klären, dass die Sache so ist, wie ich es mir wünsche, wie es schön wäre. So. Und also ist jetzt natürlich echt sehr simpel ausgedrückt, aber im Grunde ist das ja, glaube ich, eine der Startpunkte überhaupt von Religion, dass da dass Menschen in Not kommen und sich irgendwie außerplanetarische Hilfe wünschen.
Extraterrestrisch.
Ja.
Ja, aber ja. Schon, ne? Also es ist ja irgendwie so im Kern erstmal der Versuch, irgendwelche Mächte, die über dich hinausgehen, dir gewogen zu machen für dein Leben und für dein Existieren und, keine Ahnung, dein Arbeiten, irgendwie einen positiven Effekt herbeizuführen, den du selbst nicht herbeiführen kannst.
Genau. Aber das setzt halt die Denke voraus, es geht grundsätzlich um mich, um meine Gruppe und der Rest ist scheißegal. Ne?
Genau.
Und wenn du so nicht mehr denkst, dann wird das mit dem Beten ganz schön schwierig.
Ja, oder? Also, ja.
Gut, aber ja nicht grundsätzlich, oder? Also kommt ja auch stark drauf an, was du betest.
Das kommt sicher ziemlich stark drauf an. Und es ist ja auch so, dass ich mich immer wieder beim Beten ertappe, sozusagen, so, huch, jetzt habe ich schon wieder irgendwie dafür gebetet, dass mein Sohn hoffentlich heile ankommt oder irgendwie sowas, ne? Das passiert mir dann ja irgendwie. Natürlich ist es auch ein gutes Gebet an und für sich, aber wir reden ja gerade über die Problematik, dass eben von einem Gebet, wenn wir mal davon ausgehen, dass es so funktioniert, ich bete etwas, Gott hört das, findet, sagt, okay, alles klar, finde ich auch eine gute Sache und mach das dann. Wir gehen ja von dem Problem aus, dass selbst von einem ganz kleinen Gebet möglicherweise Menschen betroffen sein könnten, von denen ich überhaupt gar nicht weiß, dass sie existieren. Also, ne?
Ja.
Weil ja mein Schicksal immer auch an andere Menschen gebunden ist. Und das könnte ja für andere Menschen ganz unliebsame Wirkung haben, mein Gebet. Und das macht das Ganze irgendwie problematisch.
Also, das heißt, du könntest aus Versehen durch dein Gebet so einen Butterfly-Effekt auslösen.
Genau, richtig, ja. Und wie schwierig ist das denn?
Ja, gut, das ist jetzt ja alles so die denkerische Vorstellungsebene. Und im Grunde wissen wir ja, kann das ja niemand sagen. Also natürlich hoffen wir alle, dass Gott nicht einfach eine Gebetserfüllungsmaschine ist, wo man was reinsteckt und das kommt unten ungefiltert raus, sondern jeder hofft dann doch, also eigentlich hofft jeder, dass Gott sein Gebet erhört. Mhm. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, wird wahrscheinlich auch der strammeste Wohlstandsevangeliumsmensch an Punkte kommen, wo er sagt, ja, naja, es ist vielleicht schon auch ganz gut, dass nicht immer alles so kommt, wie ich mir es vorstelle, weil eben genau das, was du gerade skizziert hast, da ja Dinge dranhängen, die ich nicht überschauen kann. Und natürlich hofft man, deswegen glaubt man auch an Gott, ist ein anderer Grund, der zwar damit zusammenhängt, dass da diese Instanz eben auch dann über diese Wunschebene hinausgucken kann und nochmal anders drauf guckt, sozusagen. Also noch einen anderen Filter hat, sage ich jetzt mal, als wir Menschen den so hätten. Aber das sind auch wiederum alles nur so philosophische Überlegungen, die dann am langen Ende, finde ich, dem Thema Gebet und dem, was man sich davon erwartet und wünscht oder sich fragt, dann auch nicht gerecht werden. Wisst ihr, was ich meine? Also, ne, man kann da so philosophieren und dann redet man über Dinge, von denen man nicht wirklich eine Ahnung hat. Aber die große Frage ist ja eigentlich, keine Ahnung, schützt mich Gott? Greift Gott in mein Leben ein? Hört Gott die Gebete der AfD-Christen für ihre Demo?
Ja, das finde ich eine sehr spannende Frage.
Hört er meine Anti-AfD-Gebete auf meiner Demo?
Genau, also guck mal, zum Beispiel Peter Hane ist zurzeit mit Sicherheit sehr davon überzeugt, dass Gott all seine Gebete erhört hat.
Ganz genau.
Und der hat ja stramm Wahlkampf für die AfD gemacht und war damit, glaube ich, auch sehr erfolgreich. Jedenfalls waren seine Veranstaltungen, hört man im Erzgebirge, ziemlich groß. Und der hat gejubelt, als Donald Trump wieder neu gewählt wurde, weil das ja gar nicht nur ein Ereignis ist, was die USA betrifft, sondern das betrifft die ganze westliche Welt, könnte man sagen. Schon allein deshalb, weil das rechten Bewegungen und rechten Strömungen Auftrieb gibt, auch bei uns.
Total.
Und von daher ist ein Christ wie Peter Hane zum Beispiel, glaube ich, mit seinem Gott gerade sehr im Reinen und freut sich, dass der seine Gebete so gut erhört hat. Und, ne? Und das ist ja sehr relevant. Das ist ja eine ganz konkrete Sache, die für unser Leben ganz konkrete Auswirkungen hat.
Ja.
Ist ja so.
Genau. Und genauso habe ich mich gefreut, als die Ampel bei der letzten Bundestagswahl gewonnen hat, als die Grünen so viele Stimmen hatte und die CDU nicht. Da hat der grüne Gott das Gebet erhört.
Ah, ja, genau. Ja.
Also ich will nur sagen, ne, je nach gesellschaftlichem Punkt kann jeder mal den Sieg bei Gott für sich verbuchen irgendwie. Wie viel das dann tatsächlich mit Gebeten und Gott zu tun hat, ist halt nochmal eine andere Frage.
Ich glaube, da fängt es halt auch an, manchmal schräg zu werden. Ne? Also man darf das bestimmt so deuten, ob es einem jetzt gefällt oder nicht, was da am Ende bei rausgekommen ist. Aber wenn man das zu doll so auflädt, glaube ich, dann kriegst du halt so merkwürdige Ausprägungen wie jetzt bei Trump, ne? dass manche Evangelikale ihn für den, weiß ich nicht, gottgesandten Auserwählten halten, weil du das so doll damit aufgeladen hast, dass du denkst, ja, jetzt ist es so gekommen, das ist dann jetzt auch die Bestätigung irgendwie. Ich meine, wenn es nicht so gekommen wäre, hätte es auch wieder irgendeine Lösung dafür gegeben und irgendeinen Ausweg. Aber ich glaube, das hängt da schon auch mit zusammen, ne?
Ja. Hm. Ja, gut, und es ist ja auch erstmal menschlich. Also jetzt mal, man kann ja darüber gleich lästern oder so, aber einfach um mal zu sagen, naja, es gibt ja wahrscheinlich nur ganz wenig Christen, die sagen, und ich stehe auf der Seite Satans.
Ja, da wird es tatsächlich nicht so viele von geben.
Das glaube ich und auch. Das, wofür ich eintrete, damit mache ich Lucifer persönlich groß. So, ne? Also
gibt es nicht so oft, ne?
Nee, gibt es wahrscheinlich nicht ganz so oft. Sondern wir alle glauben ja, dass wir Christen sind und an Gott glauben und dass wir uns an den Geboten Gottes orientieren und Jesus nachfolgen und der Bergpredigt und so. Und dass wir mit dem, wofür wir in unserem Leben einstehen, also nicht immer zu 100%, jeder sündigt mal und so weiter und so fort, aber im Großen und Ganzen stehen wir auf der Seite Gottes. Irgendwie so. Und es glaubt jeder. Das glauben die AfD-Christen, das glauben wir, das glauben vermutlich die Evangelikalen in Amerika, die Trump groß gemacht haben. Das werden die deutschen Christen geglaubt haben, die Adolf Hitler. Toll fanden. So, also ich will damit nur sagen, dass auch das ist, glaube ich, ganz normal, dass du erstmal natürlich davon ausgehst, dass du auf Gottes Seite stehst. Ob du wirklich auf Gottes Seite stehst, mag dann die Geschichte beantworten unter Umständen oder vielleicht das jüngste Gericht oder keine Ahnung. Also ne, das ist, ich finde das gar nicht so leicht, weil einfach alle davon ausgehen, im 30-jährigen Krieg, Katholiken gegen Protestanten, beide Seiten waren ganz sicher davon überzeugt, dass sie hier eine ganz wichtige Sache Gottes vorantreiben mit diesen 30 Jahren fürchterlichen Krieg, der Europa in Schutt und Asche gelegt hat. Also Schutt und Asche damals wahrscheinlich noch nicht, aber auf jeden Fall in ein Meer aus Blut und Tränen ertränkt hat. So, und alles fromme Gründe unter Umständen. Und auch unter Umständen, jeder konnte dazu einen Vortrag halten und einen Workshop geben und sagen, warum sein Grund aber ganz richtig wichtig ist. Und ich nehme an, der Herr Hane kann das auch.
Ja, das
macht er ja. Ne?
Aus, ja.
So, also ich will damit nur sagen, es ist irgendwie auch die Natur der Sache, dass wir alle Gott ein Stück weit für uns funktionalisieren. Oder denken, wir stehen auf Gottes Seite. Aber vielleicht steht keiner von uns auf Gottes Seite.
Beim Nachdenken sind mir zwei Fälle eingefallen, die in der Bibel ganz ausdrücklich angesprochen werden, wo Gott Gebet definitiv nicht erhört. Weiß nicht, ob euch auch noch mehr einfallen. Und zwar gibt es die eine Stelle bei, ist das Hosea, vielleicht aber auch, vielleicht wahrscheinlich bei mehreren Propheten, wo also die Propheten spiegeln, die Leute beschweren sich, dass Gott ihre Gebete nicht hören würde. Und dann sagt der Prophet, ja, ihr unterdrückt ja aber auch die Armen und beutet sie aus. Und das hasst Gott halt, deshalb hört er eure Gebete nicht. Also das ist ein ganz klarer, kausaler Zusammenhang, ne? Mhm. Könnt aufhören zu singen, Gottesdienst zu feiern, zu beten. Ihr fühlt euch zu einem Recht, aber ihr wisst ganz genau, ihr seid es nicht, denn ihr beutet die Armen und Schwachen aus und unterdrückt sie. Und deshalb hört Gott eure Gebete nicht. Punkt. Und dann gibt es noch eine Sache, zum Beispiel, also die findet sich auch im sogenannten Alten Testament, also in der hebräischen Bibel, aber dann sehr deutlich bei Jesus. Da geht es dann konkret um die Bitte um Vergebung. wenn man Gott um Vergebung bittet, da sagt Jesus, wenn ihr nicht vergebt, vergibt Gott euch auch nicht. Ist auch eine sehr klare, schnelle Geschichte. So. Also keine vielen theologischen Abwägungen oder so, sondern ein ganz kalter, klarer Satz. Ne? Das sind schon mal zwei Gründe, die mir eingefallen sind, wo ich gedacht habe, okay, also man kann es gibt auf jeden Fall Fälle, wo man zumindest nach biblischer Aussage davon ausgehen kann, dass Gott die Gebete nicht erhört, egal um welches Gebet es sich handelt, aber das geht dann halt nicht.
Ja.
Das ist so. Das erste, kann man bearbeiten oder nicht, oder?
Das erste hatte ich mir auch aufgeschrieben. Also falls du das meintest, ich hatte mir Amos aufgeschrieben, ne? Mit dem
Tut weg, genau,
den Lärm eurer Lieder.
Hosea,
Jule,
Amos, Obadiah und Jonas Fehl. Genau, ich habe das mal so auswendig gelernt. Ja, genau. Ja.
Amos, Sala, Playa. Entschuldigung. Das ist geil. Einmal gesungen werden musste.
Das fand ich schön jetzt. Oh,
fantastisch. Nee, aber ich finde, da könnte man sich jetzt es sich natürlich irgendwie leicht machen und sagen, naja, es ist doch eindeutig. Also die auf der Seite der Schwachen und der Unterdrückten und der Ausgegrenzten stehen, das sind die Gerechten und die Reichen und die weiß ich nicht, Rücksichtslosen, die Kapitalisten, das sind die Bösen und so einfach ist es ja auch nicht, ne? Also das,
nicht? Ja, weiß ich dachte, nicht. Es entspricht ziemlich meiner Meinung.
Ja, meiner auch, also. Aber dann könnten wir ja jetzt sagen, gut, dann haben wir es ja, dann wird unser Gebet ja gehört und das andere nicht, dann wäre es ja einfach. Dann könnten wir sofort alles wegbeten, was uns nervt.
Auf jeden Fall, also ich meine, im Großen und Ganzen ist für uns die Frage, denke ich, schon geklärt. Es geht halt um Nuancen, die wir
Du meinst, du willst damit sagen, es ist klar, dass Gott unsere Gebete hört.
Auf jeden Fall besser.
Und die von den, sagen wir mal, Industriellen oder von den AfD-Christen, von denen halt nicht, ist klar.
Nee, ja, du bist richtig.
Ja, und die machen dann den Podcast und kommen genau zu dem gegenteiligen Schluss und dann sind wir im Grunde wieder full circle bei der Anfangsfrage.
Ja, stimmt, ja, gut.
Ja, ich würde ja, und das ist ein bisschen hart, ich würde ja offerieren, den Gedanken offerieren, dass man vielleicht aufhören sollte, davon auszugehen, dass Gott auf deiner Seite steht. Also vielleicht steht Gott auf überhaupt keiner Seite. Und zu denken, nur weil du Gott Vater nennst, oder auch Mutter jetzt progressive, wie auch immer, und du zu ihrer Familie gehörst, deswegen steht Gott auf deiner Seite, halte ich, glaube ich, für Quatsch. Ich neige ja immer auch gerne dazu, wenn die Pharisäer wenn Jesus mit den Pharisäern abrechnet im Neuen Testament, mich da einzusetzen, weil ich irgendwie denke, es ist immer easy zu sagen, ja, das sind die, da, ja, genau, und ich weiß genau, von wem er hier spricht und so, ja. Nee, ich versuche da immer mich drinnen zu hören und zu sagen, ja, Otternbrut, Schlangen, getünchtes Grab, yep, stimmt, bin ich. Um aus diesem Ding rauszutreten, davon auszugehen, zu denken, dass Gott auf meiner Seite steht. Oder naturgemäß davon auszugehen, dass ich auf Gottes Seite stehe. Also, weil ich von all dem, also ich gehe davon aus, dass ich das alles nicht so sagen kann. Weil, wie wir es vorhin jetzt schon an vielen Beispielen gesehen haben, ist die Wirklichkeit wahnsinnig komplex und wir können in der Regel nicht genau in Gottes Kopf gucken und was da vor sich geht. Und ich finde das schon auch ziemlich cool, so eine Bibelstelle wie aus dem Amos, also die einem eine Idee gibt, was Gott wichtig ist und dass man nicht irgendwie, keine Ahnung, hier so eine Heuschreckenfirma haben kann und davon ausgehen kann, dass Gott einfach alle seine Gebete erhört. Ne? Also dass es da schon Anforderungen in irgendeiner Form gibt, aber nicht desto trotz, auch wenn ich jetzt diese Anforderungen alle genau untersuche und mir nun einen großen Plan mache, ich würde sagen, am Ende des Tages kann es immer noch sein, dass Gott zu mir Otterngezücht sagt. Und ich höre das halt nicht verurteilend, verdammend. Du Otterngezücht, du getünchtes Grab, du bist raus, ich werde dich zerquetschen zwischen meinen göttlichen Fingern. Kraftzahl, so, ne? 100! Irgendwie so. Sondern ich höre das mehr als ein, ja, ich sollte mal ich sollte mal nicht davon ausgehen, dass ich Gott für mich funktionalisieren kann und dass ich wissen kann, dass ich auf der richtigen Seite stehe oder Gott auf meiner oder so. So, und ich finde, das macht mich frei, davon auch ans Gebet anders vielleicht ranzugehen. Nicht im Sinne zu erwarten, ja, Gott muss sich um meine Probleme kümmern, weil ich bin ja sein Kind und der hat den ganzen Tag nichts anderes vor, als sich um Jays Probleme zu kümmern, sondern mehr zu sagen, ja, die eigentliche Größe bin nicht ich oder ist auch nicht meine politische Vorstellung, sondern die eigentliche Größe wäre Jesus, wäre das Reich Gottes, wäre das, wofür Gottes Herz brennt. Und wie gesagt, ob ich das immer treffe, ich nehme mal nicht an, dass ich das immer treffe. Ich nehme sogar oft an, dass ich Augenöffnungen brauche, um zu sehen, dass ich es nicht treffe. Weil ich denke, ich treffe es. Weil ich denke, ich folge Jesus nach und in Wirklichkeit folge ich mir selber oder irgendwelchen Gurus oder keine Ahnung, das ist ja ganz normal. Das ist das ganz normale menschliche Ding, dass wir im Grunde nur bis zur nächsten Fußspitze gucken können. So, also ich will damit sagen, wenn ich an Gebet denke, denke ich nicht daran, wie ich Gottes Arm bewegen kann, sondern ich denke, ich versuche vor dem Wesen zu stehen, von dem ich glaube, dass es der Inbegriff von allem ist und die Liebe und der Schöpfer und der tatsächlich auf allen Seiten ist und auf keiner. So, und ich versuche da mich einzuklinken und zu sagen und zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, weil ich hoffe, dass das ein bisschen weitergeht als das, was ich mir vorstelle. Und so, also, so, wisst ihr, was ich meine? Also Also, und das löst natürlich nicht die Frage, wofür darf ich beten oder ist es angemessen zu glauben, dass Gott dieses oder jenes hört. Aber ich vermute, Gott hört den AfD-Christen genauso zu wie den Christen auf der Gegendemo. Und er hört auch den Moslems zu und er hört auch den Nazis zu, die dort irgendwo stehen und sagen, wir wünschen uns das wieder ein großdeutsches Reich oder so. Also weil erstmal hört, also, und das heißt aber nicht, also ja, ihr wisst, was ich meine, oder? Also ich glaube, man kann Gott nicht funktionalisieren. Und Otterngezücht sind wir alle.
Ja, ich finde, also dem kann ich schon wirklich viel abgewinnen. Ich habe so gedacht, wenn man aus den biblischen Texten irgendwas rauslesen kann, von wegen, auf welcher Seite ist Gott, dann kann man wahrscheinlich schon sagen, das wird wirklich oft gesagt, gerade in den Texten vom Alten oder vom Ersten Testament, aber schon im Neuen auch noch, dass Gott auf der Seite der Witwen und Waisen, der Schwachen, der Fremden, ja, der Armen und so ist. Ganz eindeutig, da ergreift er wirklich hörbar und sichtbar Partei. Ja. Und darüber hinaus aber nicht. Ne? Da hast du schon wirklich recht. Und ich glaube, es ist mit ein Problem, dass wir so als Deutsche, als europäische Christen diese Texte manchmal auch so lesen und uns immer halt, gerade auch diese Gleichniserzählungen zum Beispiel, ne, uns immer in die Rolle reinlesen, die wir eigentlich gar nicht sind. Also so klassisches Beispiel bei dieser Geschichte mit dem sogenannten verlorenen Sohn, ne, oder den beiden Brüdern oder dem barmherzigen Vater, je nachdem, wie man es nennen will. Da habe ich es zumindest so in dieser Auslegetradition gehört, ich bin immer der verlorene Sohn, ich bin der weggelaufen ist und der allen möglichen Mist gemacht hat und dann komme ich irgendwann wieder angekrochen und dann ist Gott der barmherzige Vater, der mich freundlicherweise in großer Gnade und mit ganz viel Primborium wieder annimmt. Wenn man sich aber anschaut, wem diese Geschichte erzählt worden ist, dann nämlich genau dieser Gruppe, die Jay eben skizziert hat, ne? Zu die manchmal auch Otterngezücht und getünchte Gräber irgendwie von Latz geknallt kriegen. Ja. Und im Grunde wir, ne? Also super fromme, religiöse Menschen, die sich mit den Schriften beschäftigen und die irgendwie ein Problem damit hatten, dass jetzt irgendwie Gnade erwiesen und gepredigt wird für eine Gruppe, die sie eigentlich gar nicht für der Gnade würdig erachtet haben. Dann kriegst du diese Geschichte. Das heißt, wenn wir das hören, als super fromme, religiöse, theologisch gebildete Menschen, sind wir erstmal auf jeden Fall der ältere Bruder, der sich daneben stellt und sagt, wie jetzt? Gnade da, so einfach, so billig, das geht doch gar nicht. Das ist ja skandalös, was, wie hier einfach die Gnade aus dem Fenster geworfen wird. Das können wir so nicht akzeptieren irgendwie. Und, ja. Ne, und das ist ja nur ein Beispiel dafür, wie wir uns manchmal einfach an der falschen Stelle einsetzen und deswegen dann manchmal auch zu den Schlüssen kommen, ja, wir sind ja immer auf der richtigen Seite, weil wir dann den Punch gar nicht abkriegen, der da eigentlich vollkommen in die Fresse passiert, wenn man das richtig hört.
Ja, genau. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Aber das ist doch, heißt doch dann aber trotzdem immer noch, dass die neue Trump-Regierung auf jeden Fall nicht von Gott sein kann. Oder nicht? Weil da die ganzen Menschenverächter und Schlechter alle sich anstellen und alle Leute, die arme Leute ausbeuten, Kapital horten, die Welt zu einem schlechteren Ort machen, die versammeln sich da alle. Also, ne, ist doch jetzt einfach so. Und da gibt es dann aber immer noch Christen, die sagen, danke Jesus, dass du unsere Gebete erhört hast und diese fantastische neue Regierung an den Start gebracht hast.
Ja, und das sind ja nicht mal wenige Christen. Nee. Muss man ja mal so weltweit sagen. Da ist ja unsere progressive Anschauung oder liberaler orientierte Christentumsauffassung ja gar nicht in der Mehrheit. So. Hm. Also ich glaube, man kann ja gar nicht anders als also erstmal für etwas einzustehen. Für eine bestimmte Weltanschauung, für einen bestimmten Glauben, für eine bestimmte Auffassung von dem, was man jesusgemäß hält. So. Und von daher würde ich auch sagen, nee, also ich glaube natürlich nicht, dass Donald Trump der von Gott auserwählte irgendwas ist. Und ich würde auch, ich glaube nicht, dass wenn man bittet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dass damit plötzlich Donald Trump gemeint ist. So, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und dafür trete ich natürlich auch ein. Ne? Also man tritt ja für seine Werte ein. Aber wie gesagt, andere Christen würden das halt genau andersrum sehen, merkwürdigerweise. Hm. Und aus dem Dilemma kommen wir nicht raus. Man kann dann sagen, das, was im Christentum immer passiert ist, ja, seht ihr, das ist die Hure Babylon. Ja. Die sind garantiert nicht die Erretteten, weil die hier, die leben nicht nach der Bibelstelle und nicht nach der und die beachten gar nicht, was hier steht. So, und dann hast du sozusagen natürlich eine gute Rechtfertigung dafür, warum du unter Umständen irgendwann gegen die in den Krieg ziehen kannst. Um die Spötter auszurotten. Ne? Nochmal 30-jähriger Krieg. So, und die können das andersrum ja auch so machen. Also die haben dann auch ihre Bibelstellen oder ihre Gründe, warum die Wokeness ablehnen und dass ganz klar ist, dass der Woke-Geist von unten ist und die Gesellschaft und die Familien zerstören sucht und so weiter. Die haben dann ja regelrechte Dämonologien, die das alles mit begründen, sozusagen. Also Ich will damit nur sagen, aus dem Dilemma kommen wir nicht raus, glaube ich. Aus dem Grund finde ich es erstmal wichtig, nicht zu denken, dass ich Gott folge, sondern ich trete für Dinge ein, die ich richtig und wichtig finde und wo ich glaube, dass Jesus die wichtig finde. Also ich orientiere mich an Jesus Christus, so wie eben alle Christen hoffentlich das tun. Und dann kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und wenn man das hinkriegt, miteinander Bibel zu lesen und darüber zu diskutieren, vielleicht kommt man auch zu einer Einigung oder eben auch nicht. Wie gesagt, Kirchengeschichte oft genug passiert. Ich kann nur sagen, es gibt Dinge, die mich abgrundtief wütend machen und wo ich mir nicht vorstellen kann, dass die in Gottes Willen sind. So. Und natürlich lebe ich danach, natürlich orientiere ich mich daran. Und natürlich werde ich dafür beten, wenn man jetzt mal ans Gebet zurückdenkt, dass solche Dinge nicht sich durchsetzen, sondern weniger werden. Aber wie gesagt, die anderen machen es genauso.
Ja, ich glaube, mir ist das ein bisschen zu weich. Also ich hake da mal ein bisschen nach, ne? Obwohl ich glaube, deine Stoßrichtung kann ich eigentlich total gut mitgehen. Aber ich würde gerne noch mal kurz darauf beharren, dass eben doch ganz bestimmte Dinge, zumindest nach biblischer Aussage, ganz, ganz klar sind, dass die nicht in Gottes Willen sind. Zum Beispiel Arme unterdrücken und ausbeuten. Ne? Oder Menschen nicht vergeben oder keine Ahnung, wenn man selber Vergebung nötig hat und so weiter und so fort. Also es gibt doch schon klare Dinge, wo man sagen kann, nee, sorry, aber wenn du dich so verhältst, kannst du zumindest in diesem einen Punkt Gott nicht für deine Sache vereinnahmen. Auch ich finde es gut, ich finde deine Aussage sehr gut. Wir sollten alle einfach mal ein bisschen von dem Ross absteigen. Gott ist auf jeden Fall auf meiner Seite. So, das finde ich einen richtig guten Ansatz. Auf der anderen Seite ist es ja nicht nur so eine Meinung, dass wir haben, zum Beispiel, nee, ich kann mir jetzt echt nicht vorstellen, dass Gott Genozid jetzt wollen kann. Also so nach meiner Vorstellung geht das nicht so gut, denke ich. Ne? Mhm. Sondern irgendwo muss man nur sagen, nö, es geht nicht. Mhm. Also das Amazon seine Arbeiter ausbeutet, geht nicht. Dass Leuten, keine Ahnung, die Unterstützung entzogen wird, dass die deportiert werden, dass die in KZs gesperrt werden, das geht nicht. Dass die AfD die Nazis kopiert, ganz offensichtlich, indem sie zum Beispiel schon mal Ausreisetickets an Leute mit Migrationshintergrund verteilt, ne, und sich damit in die Tradition von der NSDAP stellt, also ganz bewusst, ne? Also die AfD ist eine Nazi-Partei. Daran gibt es überhaupt gar keinen. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Sie zitiert die ganze. So, und dann glaube ich, ist es fair zu sagen, nö, da ist Gott nicht mit dabei. Also. Sorry, liebe christlichen AfDler, aber das geht halt nicht so, oder?
Ja. Ich würde da auch total, also komplett so mitgehen. Finde ich auch gut, dass du das nochmal geschärft hast. Nur das löst das Dilemma ja nicht, ne? Also weil eben Menschen auf der anderen Seite ja genauso auch mit Bibelstellen und mit Argumenten ihre Position zementieren, ne? Also ich habe jetzt überraschenderweise mit deiner Position sehr große Sympathie und sehe das zum allergrößten Teil natürlich genauso. Aber das löst ja trotzdem die Frage leider irgendwie nicht, ne? Weil es am Ende läuft es ja wahrscheinlich drauf raus. Wir können uns ja vermutlich mit sämtlichen Christen dahinstellen und sagen, komm, wir beten mal das Vaterunser und sagen am Ende, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und meinen aber was komplett anderes, was dieser Wille und was dieses Reich am Ende praktisch zu bedeuten hat oder wie das aussieht oder wie es sich auswirkt. Das ist ja das Dilemma.
Aber das war der Grund, warum ich sagte, ich glaube, wir, also wenn ich jetzt an meine eigene Einstellung denke, an das, was ich richtig oder falsch finde, ne, ich meine, da sind wir uns alle einig, was das angeht. Ich kann das 100% unterschreiben, was du gerade gesagt hast, Gofi. Dann glaube ich erstmal, dass Gott das auch so sieht. Und das glaube ich auch tatsächlich. Und ich kann dafür Bibelstellen nennen. Ich weiß nur, der Bruder, der gegen Homosexuelle hetzt, meinetwegen, der wird genau dasselbe tun.
Exakt.
Und nicht, weil er so ein versteckter Satanist ist, weißt du, der jetzt alles verdrehen will, sondern weil er das wirklich so sieht. da, hier, und dann, und deswegen hat er sie preisgegeben und was dann alles ausgepackt wird. Und trotzdem, mir bleibt ja nichts anderes übrig, als dem zu folgen, auch dem Inneren, der inneren Stimme zu folgen und mich immer mal wieder dem Wort Gottes auszusetzen, mich auf Jesus auszurichten und mir klarzumachen, okay, Gott steht nicht automatisch auf meiner Seite und ich stehe auch nicht automatisch auf Gottes Seite. So, Punkt. Aber irgendwie muss ich ja mein Leben leben. Und ich muss ja, und dann, wo mache ich jetzt mein Kreuz bei der Wahl? Und wie, und zu welcher Demo gehe ich jetzt? Ja, also, und das ist ja klar, dass ich da geleitet bin von den Überzeugungen, die ich aus dem Neuen Testament, also zumindest wenn ich an die an das denke, was ich glaube, was richtig und was falsch ist. So, ne? Und dann orientiere ich mich daran. Ich nehme achselzuckend wahr, dass es andere Christen gibt, die zur komplett gegenteiligen Auffassung kommen, anscheinend. Ja. Und damit muss ich irgendwie leben. Also ich bin bei dir und irgendwie
ich weiß,
ist es
ich
schon...
Weiß, ich wollte es nur noch mal scharf machen. Ja, ja.
Nee, ich meine, irgendwie ist es natürlich richtig, weil wenn man das so sagt wie ich, dann kannst du irgendwann gar nichts mehr sagen, sondern nur, ja wir sind ja alle Christen und...
Genau.
Aber das hat Jesus nicht gemacht, sondern genau. Der war relativ scharf und relativ deutlich und wie gesagt, Ottern gezücht, Schlangenbrut, getünchte Gräber. Ich glaube, mir ist einfach nur wichtig, dass ich das auch mir sagen lasse, bevor ich es anderen sage. Mhm. Und dass ich irgendwie mir klar mache, dass all das, was ich habe, wo ich sage, ich glaube aber in die Richtung, das ist falsch oder das ist richtig. So, dass ich hier nie an Gottes Stelle sprechen kann, tatsächlich. Also nie tatsächlich an Gottes Stelle sprechen kann, sondern immer nur das vertreten kann, was sich mir erschlossen hat.
Mhm. Wäre eine Spur vielleicht auch so sich zu fragen, also ist es beim Beten möglicherweise auch eine Haltungsfrage? Also wenn man so mal hinterfragt, warum bete ich eigentlich? Was soll denn da am Ende rauskommen? Ne? Also bete ich nur dafür, dass ich jetzt möglichst unbeschadet oder sogar, was weiß ich, noch immer wohlhabender oder reicher oder keine Ahnung was wäre. Also ne, ist es im Grunde einfach nur so ein übernatürlicher Egoismus, den ich da versuche herbeizurufen, oder ist der Fokus ein ganz anderer? Ne? Also habe ich dabei im Sinn, dass es nicht nur mir, sondern möglichst vielen Menschen besser geht oder dass irgendeine Veränderung herbeigeführt wird, die über mich hinausgeht. Weiß ich nicht, aber das löst das Dilemma natürlich auch nur so halb, weil du das auch wieder von beiden Seiten so sagen kannst. Aber so die Haltung, warum bete ich überhaupt? Und die Antwort darauf ist trotzdem vielleicht gar nicht so unwichtig.
Ja.
Nee, das führt ein bisschen zurück zu dem, was du gesagt hast, Jay. Dieses ganz schlichte für etwas beten vielleicht sowieso nicht so angesagt ist. So habe ich dich zumindest verstanden. Also dieses, bitte mach, dass das Wetter schön ist und bitte mach, dass der Urlaub schön wird und bitte mach, dass ich mir beim Skifahren kein Bein breche und so. Ne?
Wobei ich finde, für all das kann man ruhig beten.
Das kann man, genau.
Nur wie relevant das ist, ob das irgendeine Auswirkung hat, da hätte ich halt ein große Fragezeichen dran. Aber ich
genau,
finde,
aber ich habe dich auch so verstanden, dass du eben beten auch mehr wie so eine Haltung ja. Gott gegenüber beschrieben hast, sowas. So eine, ja. Ne, so eine, und das ist dann ja schon irgendwie was anderes als eine Liste abarbeiten, oder?
Ja.
Und das find ich sympathisch. Also, das ist ja so ein bisschen so der friedrichsche Pragmatismus, auf den man hier wieder einbiegen muss irgendwann, weil man bei ganz vielen Dingen sagen muss, wissen wir halt leider nicht, können wir nicht beeinflussen. Ja. Wir können jetzt nur uns überlegen, wie wir uns gerne verhalten wollen in dieser konkreten Situation. So, ne? Und dann könnte man eben sagen, erstens, du kannst beten, was du willst, so viel du willst und immer und alles, ne? Viel Spaß.
Ja.
Zweitens, am Ende geht's wohl eher um deine Herzenshaltung als um die ganz konkreten Bitten, die du äußerst. So habe ich euch beiden jetzt zumindest verstanden. Ja. Oder geht das in die Richtung, Marco, was du gerade gesagt hast?
Ja, also mir ist am Anfang, als du die Frage aus dem Chat so vorgelesen hast, habe ich mir kurz eine Notiz gemacht, weil da so in einem Nebensatz war, oder ist das nur für die eigene Seele? Und ich bin so ein bisschen bei dem nur hängen geblieben, weil ich finde, wenn es das, wenn es diesen Effekt hat, ist das ja gar nicht wenig. Dann ist es sogar total viel. Ne, und das glaube ich schon. Also wenn wir über Gebet nachdenken, ist es zu einem sehr großen Teil irgendwie auch dafür da, dass ich irgendwie Dinge formuliere, benenne, mich irgendwie verbinde, vielleicht auch irgendwie überhaupt mal zur Ruhe komme und überlege. Ne, also selbst sowas wie, wenn du in Urlaub fährst und für gutes Wetter betest oder für eine gute Zeit, das klingt vielleicht irgendwie so ein bisschen kindlich naiv und albern, aber trotzdem hilft es ja, so das, was du dir wünschst, was gerade irgendwie für dich wichtig ist, mal zu formulieren. Und das ist ja erstmal was Positives. Ich habe neulich ein Buch gelesen von dem Patrick O'Toole. Das ist ein irischer Theologe und Lyriker. Und der hat so das Beten verknüpft mit dieser Geschichte von Adam ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte, wo Gott die ganzen Tiere zu Adam bringt und sagt, ja, viel Spaß, jetzt gib dem mal einen Namen. Ne? Und hat gesagt, Beten ist halt irgendwie so ein Akt des Benennens auf eine Weise. Also da werden Dinge konkret. Da musst du dir irgendwie überlegen, aus diesem ganzen Wust, aus diesem ganzen Chaos im Kopf, wie kriege ich das konkret, sodass ich sagen kann? Erstmal fast egal, wo das am Ende landet, ne, wer der Adressat oder der Empfänger ist, aber ich mache es erstmal fassbar und sprechbar und denkbar irgendwie. Und das finde ich, so selbst wenn es erstmal nur das ist, schon auch hilfreich irgendwie.
Ja, geil. Hm. Ist ein schönes Bild, finde ich. Also wenn man jetzt mal auch mal wirklich, zumindest, also ich finde, wenn man übers Gebet spricht, dann sollte man nicht nur darüber sprechen, welches Gebet ist erhörbar und welches nicht. Oder wann kann man davon ausgehen, dass Gott es ganz sicher tut? Nie. So. Also, sondern man kann sich zumindest auch mal klar machen, und also ich will das einfach nur stark machen, was du gerade gesagt hast, Marco, dass ganz egal, was das Gebet alles ist und ob sich Gottes Arm dadurch bewegt oder nicht, auf jeden Fall hat es eine ganz, ganz wichtige psychologische und soziale Funktion. Ne? Also Menschen teilen sich unglaublich viel über Gebete mit, in Gottesdiensten, in Bibelgruppen. Ne? Manchmal finden da regelrechte Diskussionen statt. Und das hat ja auch was Lustiges, quasi, wenn man dann über den Herrn Jesus miteinander theologische Fragen debattiert. Also und man kann sich darüber lustig machen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie schön, ne? Manchmal ist das Gebet ein Ort, da drückst du dann was aus und dann traust du dich, etwas zu sagen, was du jemandem nicht ins Gesicht sagen würdest. und das ist, also ob das eine kluge Idee ist oder die beste Idee, ob es nicht noch besser wäre, zu demjenigen hinzugehen und zu sagen, sag mal Schwester, sag mal Bruder, ich hätte hier mal eine Sache zu diskutieren. Völlig anderes Blatt. Aber auch das ist Gebet. Hm. Ne? Mhm. Auch ein Forum, wo Menschen unter dem Vorwand des Gebets Ideen miteinander austauschen. So. Und ich finde das legitim. Und genauso für einen selber, wie Marco das gerade sagte, der ganze Wust, der einen beschäftigt, der einem entgegenkommt, dem Worte zu geben, Namen zu geben, Ordnung da reinzubringen, finde ich eigentlich ein super Bild. Genau. Und wie gesagt, das ist jetzt nur die menschliche Seite des Gebetes angeschaut. Finde ich aber eine super wichtige, eine tolle. Also ich meine,
Das ist ja auch eine Formulierungspraxis, wo du ganz anders redest, als du jetzt in einer Predigt reden würdest zum Beispiel. Ne? Oder in einem theologischen Text, an dem du feilst und sowas. Da sagst du ja manchmal Sachen, wo du denkst, eigentlich glaube ich die ja gar nicht. Aber in einem Gebet kommen die dann irgendwie doch nochmal raus vielleicht. Ne? Wo du, wenn du da jetzt kluges Essay drüber schreiben müsstest.
Jesus, und wir bekennen, dass deine Größe dass deine Größe so weit ist, wie der Himmel ist, und deine Gnade so fern die Wolken ziehen. Oh, und wir bekennen. Ja, genau, ne?
Nicht schlecht, hey, da hast du. Aber weißt du, was auch passieren kann? Dass man Sachen betet und plötzlich denkt, hups, das glaube ich ja doch noch. Das kann ja auch sein.
Ja.
Oh ja. Ne?
Das ist mir nämlich neulich passiert. Da habe ich gebetet und habe plötzlich gedacht, oder eigentlich dann auch in dem Gebet zu Gott gesagt, komisch. Ich glaube immer noch an dich. Obwohl ich mir manchmal so heute beim Nachdenken stellenweise gar nicht mehr so sicher gewesen bin, weil ich ziemlich schlaue Argumente gehört habe von Leuten, die gesagt haben, es ist völliger Blödsinn, an die Existenz eines Gottes zu glauben. Aber jetzt rede ich gerade mit dir und bete und stelle fest, also sorry, aber ich glaube das halt immer noch. Und das kann ja auch passieren beim Beten, dass man sich seiner Überzeugung plötzlich nochmal neu bewusst wird, oder? Mhm. Auch durch das Formulieren.
Ja. Ach, das ist cool, dass du das sagst, weil so ähnlich geht mir das auch immer wieder. Und ich weiß, in meiner großen Glaubenskrise, Dekonstruktionsphase, war das ein ganz entscheidender Moment, wo ich irgendwie irgendwann alles habe ziehen lassen und irgendwann mich beim Beten ertappt habe. So, und gedacht habe, ach ja, ist ja interessant. Also, und jetzt kann man sagen, okay, es ist Gewohnheit, aber es drückt einfach auch ein, also ja, das mag auch sein, so ein Automatismus, aber eher so dieser Moment, wo du dann realisierst, da glaubt etwas in mir. Und das ist anscheinend noch nicht tot bekommen.
Ja.
Das meldet sich jetzt einfach wieder so. Schön. Schön.
Ja. Stimmt.
Jay, du bist doch auch so ein großer Verfechter des Herzensgebets. Ne? Das ist ja nochmal eine andere Form des Betens, genau. Ne? Die erstmal gar nichts will, konkret.
Genau. Ja, das ist, also so, das hat halt nicht, das bringt keine Anliegen vor Gott. Das sagt auch nicht, danke für dieses oder Gott, ich lobe dich, weil du so ein großer Knaller bist oder sowas. Sondern das versucht einfach vor Gott zu stehen und sich klar zu machen, wer man vor Gott ist, sage ich jetzt mal. Also in der orthodoxen Urversion betet man ja mit jedem Einatmen, Herr Jesus Christus, und mit dem Ausatmen, erbarme dich meiner. Ne? Also Herr Jesus Christus macht sich klar, vor wem man steht, erbarme dich meiner, zeigt, okay, ich bin's nicht, ich habe nicht die dicken Hosen an, sondern ich brauche Gottes Zuwendung. So, und das, aber die Idee ist gar nicht, dass dieser Satz so wichtig ist. Also, der Satz bedeutet gar nichts. Also, der drückt was aus, aber es geht nicht um diesen Satz, wenn man den dann immer wieder atmet und innerlich denkt und immer wieder. Und die Idee beim Herzensgebet ist ja nicht nur, dass man das 30 Sekunden macht, sondern, keine Ahnung, 5 Minuten, 10 Minuten, halbe Stunde gar oder so. Immer wieder der gleiche Satz. Ich mache das gerne mit dem Satz Gott einatmen, ist hier, oder Gott ist Liebe. Ne? Kann man ja verschiedene Sätze finden. Aber die Idee ist genau dieses, jetzt mal, ich lasse mal alles, was mich bewegt, gerade los. Meine Anliegen, das, worüber ich mich freue, das, worüber ich traurig bin, das, wofür ich dankbar bin, das, wofür ich Lobpreis ausdrücken möchte, das, was ich mir wünsche, das, wie es meinen Kindern geht und so weiter. Und stelle mich als bedürftige Seele vor Gott und sage hier, jetzt stehe ich vor dir, fertig. Und sonst nichts. Ich muss dabei nicht zu irgendeinem Ergebnis kommen. Gott muss nicht irgendwas in die Hand nehmen danach und sagen, oh ja, stimmt, jetzt hat der Jay zum 817. Mal gesagt, dass er sich das und das wünscht und jetzt mache ich es. So, sondern da, um all das geht es nicht. Sondern es geht einfach nur darum, vor Gott zu sein. Und dann kann man ein Otterngezücht sein, gleichzeitig ein geliebtes Kind, gleichzeitig ein Zweifler, gleichzeitig ein sehr Gläubiger, gleichzeitig ein. Weil um all das geht es da nicht mehr. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil das sozusagen mir hilft, eben genau das, was ich vorhin auch sagte, mir klarzumachen, ich brauche Gott und ich habe Gott aber nicht und Gott wendet sich mir aber zu. So, dieser Dreiklang, dass Gott nicht in die Hosentasche stecken können, trotzdem bedürftig zu sein und Gott als eine Realität außerhalb meiner selbst anzusehen, die ich nicht einfach funktionalisieren kann, sozusagen. Ne? Und davon auszugehen, dass Gott wirkt. So. Und dann mal schauen, wie das so ist. Aber das ist so meine Art des Gebets. Ich mache ehrlich gesagt, gut, ich war noch nie besonders gut darin, Fürbitte zu machen oder auch Gott meine Anliegen zu sagen. Und ja, ich habe nun leider auch Erfahrungen machen müssen, dass das nicht immer so ausgeht, wie man sich das wünscht, wenn man Gott seine Anliegen bringt. Ich denke, die Erfahrung hat ja wahrscheinlich jeder schon mal gemacht. Aber was ich allerdings dazu sagen muss, in letzter Zeit habe ich wieder öfters mal Fürbitte gemacht für Menschen. Einfach wenn Freunde oder andere Leute, die ich gar nicht so gut kenne, aber deren Not mich berührt. Und ich dann denke, ja scheiße, keine Ahnung, ob das funktioniert oder wie das funktioniert, ist auch scheißegal. Ich wünsche diesen Menschen einfach Hilfe. Und dass sich hier irgendein Knoten löst. Punkt. Und irgendwie erklären, ob das nun was hilft oder nicht, muss ich, finde ich, gar nicht. Weil das kann ich eh nicht wissen. So, also ich will damit so nur sagen, Gebet hat, finde ich, so viele verschiedene Facetten, die, ja, das Blödeste, glaube ich, was man machen kann, ist so eine Art technischen Plan zu entwickeln, wie das alles funktioniert. Weil das führt, glaube ich, nirgendwo hin.
Also ich finde gerade diese Fürbitten, das ist ja schon eine total schöne, ein schöner Gedanke oder auch eine schöne Funktion, wenn man es so nennen will, von Gebet. Ne? Also dass es wirklich in der christlichen Spiritualität angelegt ist. Es gibt einen Raum, der ist überhaupt nicht für mich. Da trete ich in Kontakt mit Gott, mit dem Göttlichen und rede nur für die Anliegen von anderen, ne? Und bitte diesen Gott, dass es denen gut geht, denen es schlechter geht als mir oder Menschen, die mir nahestehen oder deren Anliegen ich gerade weiß. Also, ne, das ist ja auch, das meinte ich vorhin vielleicht auch mit Haltung, ne? Weil das so den Blick auch von dir selber und von dem eigenen Egoismus und der eigenen Ich-Zentriertheit irgendwie so weglenkt und dich ja auch empfänglich und empathisch macht mit dem Leid oder mit den Bedürfnissen und Anliegen von anderen. Und ich finde, das ist schon sehr schön und bemerkenswert, dass das so eigentlich auch einen großen Raum einnimmt, auch in der Liturgie und sowas, ne? Im Gottesdienst, dass das ein wichtiger Punkt ist.
Ja. Ich würde gerne erstens das bekräftigen, das, was du gesagt hast, Jay, und dem trotzdem noch was entgegenhalten. Also,
klingt gut.
Also einfach, ich finde es richtig toll zu sagen, wer immer ich bin angenommen bei Gott und ich kann kommen, wie ich bin. Ne?
Ja.
Das finde ich super, die Aussage. Und dann würde ich gerne im Kleingedruckten hinzufügen und stehe dennoch in der Verantwortung, kein Arschloch zu sein.
Ja.
Das ist, glaube ich, das glaube ich, wichtig. Ne?
Ja.
Weil darum ringen wir, finde ich, in unserem Gespräch die ganze Zeit, auf der einen Seite sagen zu müssen, wir wissen nicht hundertprozentig, was Masse ist, wir kennen die Realität, auch die göttliche Realität, nicht im Ganzen. Wir sind ganz, ganz häufig auf unsere Meinung zurückgeworfen, auf das, was wir glauben, auf das, was wir für uns angenommen haben und so weiter und so fort. Und das macht das Ganze so kompliziert, ne? Und auf der anderen Seite versuchen wir, bis in diesem Both-Sides-Ding zu entgehen, was den Medien oft vorgeworfen wird. Das ist so ein Ding in der Berichterstattung. Also die Wissenschaft sagt, hat herausgefunden, dass, keine Ahnung, der Klimawandel ein Fakt ist, der menschengemachte Klimawandel ein Fakt ist. Und dann sagt der verantwortliche Journalist in dem Fall, es gibt allerdings auch Gegenmeinungen, bestimmte Bereiche in der Wissenschaft sagen, dass das möglicherweise eine Fehldeutung der Daten ist oder sowas. Ne?
Ja.
Und dann sagen die Leute, die dieses Both-Sides-Verhalten kritisieren, die sagen, ja, sag doch bitte dazu, dass das irgendwie 2% der ganzen wissenschaftlichen Welt ist.
Genau.
Und dass 98% sagen, dass der menschengemachte Klimawandel Fakt ist. Ne? Und aber aus dem Bestreben, sozusagen fair zu sein, versucht man, alle mit ins Boot zu holen und alle zu Wort kommen zu lassen. Und in Wirklichkeit stärkt man damit eine Haltung, die nicht okay ist, die man eigentlich bekämpfen müsste, ne? Gegen die man Opposition beziehen müsste. Aus Fairnessgründen sozusagen. Und unser Gespräch versucht das auch, wir versuchen sozusagen nicht in diese Falle zu tappen. Wir versuchen mit der Tatsache umzugehen, dass wir vieles einfach nicht wissen und dass es wirklich immer sein kann, das ist ja bei Hostertalk eingebaut, dass wir falsch liegen, dass wir uns irren. Und trotzdem ringen wir darum zu sagen, ja, aber es gibt gewisse Dinge, die müssen doch einfach klar sein, weil die halt nicht gehen. So, ne? Und das ist so ein bisschen, und deshalb, das ist jetzt gerade nochmal für mich der Anlass zu sagen, ja, Mann, wir sind alle von Gott angenommen, wirklich, auch Nazis, tatsächlich, auch Nazis werden von Gott geliebt, aber du hast vor Gott die Verantwortung, kein Arschloch zu sein. Du und ich und alle. Und das ist so ein bisschen beides sozusagen, weißt du? So.
Super.
Genau.
Sehr gut, Kofi. Vollkommen richtig. Und das holt einen nicht aus dem Dilemma raus, aber jeder versucht eben kein Arschloch zu sein und dann muss ich einfach auch Leuten sagen, sorry, wenn ihr hier irgendwie die Demokratie abschaffen wollt, dann weiß ich nicht, warum ihr eure Gruppe Christen in der AfD nennt. Mhm. Nennt sie doch bitte Antidemokraten in der AfD oder so. Mhm. Also das eine hat für mich mit dem anderen nichts mehr zu tun. So, und natürlich gucken die mich da mit großen Augen an und sagen, was sei ich denn für ein intolerantes Arschloch und so. Wahrscheinlich. So, und plötzlich ist die Toleranz ganz wichtig, die ja bei diesen Geschwistern immer eine ganz, ganz große Rolle spielt, Toleranz. Ne? Ich will damit nur sagen, ne? Und so ist es dann halt. Dann steht man auf unterschiedlichen Seiten. Punkt. Und was, ist eine gute Formulierung. Kofi, man hat die Verantwortung vor Gott, kein Arschloch zu sein.
Das die kommt von Volt, ne? Also, wo wir gerade bei parlamentarischer Demokratie sind, also Volt, fand ich gut. Ich fand die Wahlplakate, sei kein Arschloch, fand ich stark, habe ich gedacht. Das, guck mal, so knapp kann man das Evangelium zusammenpassen. Einfassen,
geil. Dazu fiel mir gerade noch ein, es gibt ja dieses Gleichnis auch mit dem Pharisäer und dem Zöllner, ne? Die beide das geht ja wirklich um Gebet, zum Beten in den Tempel gehen und der Pharisäer betet ja, ach wie geil ist das denn, dass ich nicht so bin wie die ganzen merkwürdigen Menschen und vor allem auch nicht wie da hinten der Zöllner. Ne? Also das ist ja eine starke Warnung, sich nicht zu sicher zu fühlen auf seiner Seite und zu denken, Gott ist auf meiner Seite. Also nur, um das nochmal so zusammenzubringen.
Oh, guter Punkt. Und auch ein fantastisches Beispiel dafür, dass man so ein Gleichnis immer so liest, als ob das um die anderen geht.
Ja, genau. Wenn du das jetzt predigst, dann predigst du das ja so, als ob du die ganze Zeit sagst, und Gott sei Dank sind wir nicht so blöd wie dieser Pharisäer, der so einen Quatsch erzählt hat. irgendwie.
Ja, das ist richtig.
Genau. Wir sind alle die Zöllner und bla bla bla, aber in Wirklichkeit sind wir doch schon, mal ganz ehrlich, relativ häufig dieser Pharisäer, weiß, wo oben und wo unten und wer und wo drinnen und wo draußen ist. Also und ich meine, zumindest bringt Jesus sehr, sehr markante und knackige Sätze, wo es darum geht, wie man lebt, jetzt unter dem Stichwort sei kein Arschloch. Aber er bringt auch diese Dinger, also die das dann immer wieder irgendwie, die zumindest einem Jesus-Nachfolger auch immer mal wieder so die Schamesröte ins Gesicht treiben sollte, sodass er irgendwie denkt, ja, fuck, vielleicht bin ich...
Genau.
Also könnte es sein, dass ich dieser Pharisäer bin.
Wir sind ja in der Bergpredigt auch immer die, denen die Seligpreisung gelten, ne? Und nie die Unterdrücker. obwohl wir eigentlich kulturell gesehen, genau, geopolitisch, globalpolitisch schon sehr zu den Unterdrückern stellenweise gehören.
Ja. Sag mal, habt ihr eigentlich mitbekommen, dass jetzt auf Social Media gerade so diese Bilder von diesem wundersam von Gott geretteten Haus in den Bränden von Los Angeles rumgingen mit großen Rufen, ne? Also du siehst hier diese ganze niedergebrannte Gegend und dann steht da so ein einsames, unangetastetes Haus und dann steht dann darunter hier, das ist das Haus von dem und dem Christen und man sieht, wie Gott die Menschen bewahrt, die an ihn glauben und die Seinen. Und dann wird natürlich gleiche Psalm 91 zitiert. 1000 fallen zu deiner Seite, 10.000 zu deiner Rechten, dich trifft es nicht. Und die Leute da so total das gerührt und begeistert geteilt haben, oh, wie groß Gott ist und so weiter. Gut, und dann stellt sich raus, es ist halt ein Fake. Und dieses Bild stammt überhaupt nicht aus diesen Bränden um Los Angeles herum. Es stammt aus Hawaii und völlig andere Situation und so weiter. Also völlig andere Geschichte. Das hat irgendjemand entweder um sich lustig zu machen, ne, oder um zu missionieren. Who knows? Ja. Schwer zu sagen, hat das gefaked. Und ich wollte es nur noch mal so sagen, weil das so eine, der Manuel Schmidt hat dazu einen tollen Text geschrieben auf seiner
Facebook-Seite,
weil ich das so, also was feiert man denn da? Ja. Also eigentlich feiert man, dass dort x Häuser abgebrannt sind und das deines Kumpels nicht.
Ja.
Also wie viel Arschloch kann man sein, wenn man das tatsächlich mit seinem Glauben begeistert in Verbindung bringt. Also, ne? Ja. So eine Denkweise. Du gehst davon aus, ja, Gott hat die Seinen bewahrt. Ja, also mich macht sowas fassungslos und ich habe dann online da viel mit Leuten diskutiert, die dann gleich wieder Verschwörungstheorien das haben irgendwelche Leute in Umlauf gebracht, um Christen zu diskreditieren. Und ich habe dann immer nur gesagt, sag mal Leute, regt euch doch mal bitte über die Christen auf, die so einen Quatsch teilen. Und wenn es irgendjemand erstellt hat, um Christen lächerlich zu machen, ja, dann nehmt den Aufruf doch mal hin und sagt, ja, anscheinend haben wir es nötig, wenn wir solchen Quatsch teilen.
Naja, eben. Also selbst wenn das die Intention waren, haben es ja genug Leute weiter verbreitet mit irgendwelchen Halleluja, preis den Herrn, wie geil ist das denn? Also, ne, das, wenn das die Idee war, ist es auf jeden Fall komplett aufgegangen.
Genau. Ja, genau. Und ich, nur weil das jetzt eben hier auch wiederum genau zu dieser Frage passt, finde ich, die wir diskutieren. Wie stellt man sich das vor?
Das ist ja das mit dem, ne, also was bedeutet denn dein Wille und dein Reich? Oder es ist am Ende auch wieder natürlich stark eine Frage des Gottesbildes, würde ich sagen, weil dem liegt ja zugrunde, dass du an einen Gott glaubst, der, obwohl er könnte, irgendwie da hektarweise Häuser und Menschen und Dinge verbrennen lässt und dieses eine Haus aber stehen lässt. Das ist ja einfach wirklich perfide. Das ist ein ganz furchtbares Gottesbild. So.
Ja, ganz schrecklich. Ganz wirklich, und ich finde es halt so merkwürdig, dass vielen Christen das nicht auffällt, sondern die sehen nur Gottes Rettung. Ah, Halleluja. Aber all diese Gedanken drumherum, ich verstehe nicht, warum nicht jemand automatisch sagt, was ist das für ein Quatsch? Also das ist ja widerlich. Was ist? Verstehe ich nicht.
Nein, da steckt schon auch die Sehnsucht drin, halt solche sichtbaren Zeichen und Wunder zu sehen wahrscheinlich. Und es ist, das hatten wir doch neulich schon mal an irgendeinem Punkt, also es ist halt doch auch viel so Denken aus den Psalmen oder aus den Königs- und Richtererzählungen, ne? So dieses Gottesbild von die eine Person wird bewahrt, alle anderen sterben oder gehen zugrunde oder dieses eine Volk dann später auch, ne? Und das, da irgendwie steckt das schon mehr da drin, als so dieses Gottesbild, was du im Neuen Testament durch Jesus irgendwie findest. Da hast du schon irgendwie ständig, Gott macht alles platt und der eine bleibt übrig. Und dann denkst du, hä, das ist doch irgendwie, klingt mehr nach 2. Samuel oder sowas als nach Johannesevangelium.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Jo. Das hatte ich noch loswerden wollen.
Finde ich gut. Ja, das passte sehr gut zu dem Thema, finde ich. Ja. Nochmal, also ist ja auch dieses, welche Partei, die betet, gewinnt. Ist ja so ein bisschen so das
genau. Ding. Genau. Mhm. Aber gut, Goofy, ich finde dein Credo echt super. Gott erbarmt sich über uns alle und sei kein Arschloch. Wirklich, das ist, finde ich, eine gute Orientierung, um irgendwie sich klarzumachen, ja, Gott erbarmt sich auch über meine Feinde. Mhm. So ätzend ich das finde, aber der tut das. Und trotzdem gilt, sei kein Arschloch.
Ja.
Und zwar, das gilt auch dem und es gilt auch mir und es gilt uns allen. Ja. Finde ich so als Faustregel, wenn ich ans Gebet denke, irgendwie gut.
Mhm. Ja, finde ich gut.
Ja.
Ganz liebe Grüße nochmal an Hanna. Vielen Dank für deine tolle Frage, Hanna.
Jo.
Hat uns Spaß gemacht, darüber zu reden. Und sogar bei Jay und mir haben die Kräfte gereicht. Marco könnte jetzt noch zwei Stunden weitermachen.
Ich könnte noch 2 Stunden weitermachen.
Ja. Aber mein Akku ist tatsächlich jetzt auch alle. Ich muss gleich mal eine Ebo wieder nehmen.
Genau. Ja, aber ihr seht hier unsere App. Ist gar nicht so blöd. Also, ne?
Genau.
Nochmal am Schluss Früchte. Erwähnt. Also, einfach nochmal als Zeichen, schaut euch das Ding doch mal an, wenn ihr es noch nicht in den Händen hattet. Und zumindest kann man uns darüber relativ easy erreichen und schon gleich eine Art Diskussion anstoßen und nicht nur ein Salmon schicken per Mail oder so. Von daher, ich fand das jetzt auch ziemlich schön.
Ja.
Ziemlich gut.
Fand ich auch toll.
Jo, und dann bleibt uns natürlich nur, wie immer, zu sagen, uns interessiert, was ihr zu dem ganzen Thema denkt. Das soll man als Podcaster ja machen, dass man den Leuten klar macht, dass man ihnen nicht nur aufs Ohr labern will, sondern tatsächlich Interesse daran hat.
Mhm. Und in dem Fall stimmt es sogar auch.
Ja, genau.
Richtig.
Was ihr denn zu dem Thema Gebet denkt und wie ihr das denn so handhabt und wovon ihr davon dabei ausgeht und wovon nicht und was so vielleicht auch eure Gebetsrituale sind. Ne? Wäre auch nochmal spannend.
Ja, das wäre auch toll.
Zu hören.
Genau.
Von daher, über Gebet hatten wir, glaube ich, echt auch schon länger nicht mehr gesprochen. Von daher,
das hat die Hanna auch geschrieben. Ich weiß nicht, wie viele Jahre, aber ein paar Jahre sei es schon her. Ihr könnt das machen, entweder auf der Webseite hossa-talk.de direkt unter die Folge. Oder aber ihr guckt in der Chatgruppe vorbei, in der Hossa-Talk-App, Chat mit Marco, Jay und Goofy. Da könnt ihr das natürlich auch gerne reinschreiben. Und da könnt ihr auch mal lesen, was die anderen geschrieben haben. Denn nicht nur Hanna hat da mit geschrieben, sondern andere auch. Thomas zum Beispiel fällt mir gerade so namentlich ein. Also ganz tolle Sachen könnt ihr jetzt schon nachlesen, was die anderen so denken. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da einfach eure Meinung mit dazu schreiben. Das würde uns freuen.
So ist es. Und dann mache ich es jetzt mal kurz und bündig. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und schön, dass ihr eingeschaltet habt und dabei wart. Es ist uns eine große Freude und ein großes Vorrecht, dass ihr nach so langer Zeit uns immer noch zuhört und Interesse daran habt, was wir so denken und so. Und ja, bis in 14 Tagen. Wir verabschieden uns von euch mit einem großartigen dreifachen
Hossa!
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 Hossa! Hossa. Hossa.
Hossa Talk!
Jay, Marco und Goofy erklären die Welt.